der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, eine der profiliertesten Stimmen-Expertinnen in der Welt von KI, Geschäftsmodellen, Transformation. Herzlich willkommen, Elisabeth Lahonge. Du lachst? Habe ich was Falsches gesagt?
Nein, ich werde rot.
Zu Recht. Es ist spektakulär, was du alles machst. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich habe deinem Content schon lange, ich folge deinem Content schon wirklich sehr, sehr lange. Mhm. Umso schöner ist, dich jetzt hier live und in Farbe zu haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du hast ja, was ich vergessen habe zu erzählen, du hast auch deinen eigenen Podcast, Tech and Tales, auch gerade mit dem Thema KI im Schwerpunkt. Mhm. Mag ich sehr, sehr gerne. Kannst vielleicht später noch was zu erzählen oder am Anfang, wie du möchtest. Die Tradition gebietet es. Stell dich doch bitte ganz kurz selbst vor, liebe Elisabeth.
Ja, also ich bin Partnerin in einem der Big Four Beratungen, mache dort AI-Transformation, also das heißt End-to-End von der Strategie bis zur Implementierung. Daneben habe ich, wie gesagt, den Podcast Tech und Tales. Ich spreche da einmal die Woche über KI und den Impact, den KI auf die Gesellschaft hat, aufs Gehirn hat. Ich habe in der aktuellen Folge gerade einen Professor dabei gehabt, der über die Lehre und KI gesprochen hat. Ganz interessant. Daneben halte ich sehr relativ viele Keynotes. Ich habe eigentlich einen Background in Jura. Also 2011 habe ich das erste Mal an KI geforscht. Da habe ich meine Masterarbeit geschrieben zum algorithmischen Trading. Also habe mir Goldman Sachs' Trading-Modell angesehen und momentan promoviere ich nebenbei auch in Neuro und AI und gucke mir da den Einfluss, den KI aufs Gehirn hat, an. Ja.
Spektakulär. Wie managst du deine Zeit?
Sehr opportunistisch. Also ich mache das, was gerade am wichtigsten ist.
Okay.
Ja.
Und kannst du so ungefähr sagen, also jetzt hier deinen Beratungsjob, im Vorgespräch hast du gesagt, naja, ich habe ja auch einen richtigen Job.
Ja.
Das sollte wohl heißen, dass Podcasten an sich kein ausfüllender Job ist, oder?
Nicht. Nein, in deinem Fall. Auf keinen Fall. Also ich produziere meinen Podcast meistens freitags abends und der kommt samstagmorgens raus.
Respekt.
Klar, der Beratungsjob, der fordert am meisten Aufmerksamkeit. Also der bekommt schon seine 60, 70 Stunden die Woche, würde ich sagen. Ich arbeite bestimmt jedes Wochenende. Also jeden Samstag und Sonntag mache ich dann immer morgens bis nachmittags so ein paar Stunden am Rechner. Ach, ich glaube, man sollte nicht päpstlicher als der Papst sein mit seiner Zeit und diesen ganzen Strukturen. Ich bin definitiv nicht jemand, der morgens eine Stunde erstmal meditiert und dann Skincare macht und Yoga und dann zum Sport geht und so. Ich glaube, am Ende muss man lernen, ab einem gewissen Alter relativ schnell sich in die Themen reinzuarbeiten. Also wenn ich sagen würde, ich bin sicherlich nicht für jedes Meeting maximal vorbereitet und man muss sich ab einem gewissen Punkt, glaube ich, darauf verlassen, dass das Gehirn losfeuert.
Ja.
Dass es funktioniert.
Ich stelle mir das herausfordernd vor, also neben dem, was du sowieso auf der Platte hast, ist, wenn man über ein KI-Thema promoviert, stelle ich es mir herausfordernd vor, das von der Zeitspanne so zu managen, dass in dem Moment, wo du dann abgibst, der Stand der Wissenschaft nicht schon wieder vollkommen überholt ist.
Ja, aber das ist anders als bei Promotionen, glaube ich, in zum Beispiel Jura oder BWL. Das heißt, ich schreibe 3 Paper, das ist eine Science-Based-Promotion sozusagen und forsche für diese 3 Paper jeweils eine gewisse Zeit.
Okay.
Und ich mache das zusammen mit einem Kollegen und er ist der Neurologe, ich bin die KI-Expertin, das heißt, er liest die EEGs aus und kann dann relativ gut sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Okay, super spannend. So, hier, das ist ja hier ein Marketing-Podcast. Die Zielgruppe ist daran interessiert, wie sich eigentlich Marketing, Betriebssysteme, Geschäftsmodelle im Marketing-Kosmos transformieren. Wir müssen aber jetzt nicht total eng über Marketing sprechen. Das wäre vielleicht würde der Schönheit des Themas vielleicht gar nicht gerecht werden, aber wir können gerne tief über Marketing und KI sprechen. Was sind denn so jetzt immer im Business-Kontext, wo es um Transformation, Geschäftsmodelle geht, was sind denn so die hauptsächlichen Anwendungsfälle, wenn du über KI sprichst oder nachdenkst?
Für Marketing, da ist sehr viel Content-Generierung natürlich, also automatisiertes Generieren von Assets, von Bildern, von Copy, also alles, was man so braucht. Aber eben auch automatisiertes AB-Testen, also das heißt, das Vertesten von Assets in verschiedenen Regionen, verschiedenen Kohorten und so weiter. Und momentan ist das große Thema Geo, ja, was ich weiß, also ich halte es für ein bisschen overhyped. Ich glaube, wenn man eine gute SEO-Strategie, also eine gute Content-Strategie als Brand hat, dann muss man sich nicht noch zusätzlich auf Geo fokussieren. Aber das sind so die Kernteile, glaube ich. Also auch das Marktverständnis, also die Märkte im Detail zu verstehen, dafür ist KI sicherlich sehr sinnvoll, was man im Marketing nutzen kann. Also das sind, glaube ich, die drei Hauptfelder, ja. Also Datenverständnis, Content-Generierung und SEO bzw. Geo-Optimierung, ja.
Werbung.
Auf unsere Folge 221 mit Tim Nedden zum Thema Retail Media gab es richtig gutes Feedback. Vielen Dank. Und es gab im Anschluss immer wieder die Frage, sind diese Kampagnen im Retail Media eher dazu da, echte zusätzliche Umsätze zu generieren, also inkrementelle Umsätze? Oder zahlen wir am Ende eventuell für Umsätze, die wir eventuell sowieso schon gehabt hätten? Der Connected Commerce Guide von Frontworld zeigt hier auf, wie Marken mit Retail Media so gut arbeiten können, sie so zielgerichtet ihre Budgets steuern können, dass Wachstum statt Kannibalisierung, dass echte neue Kundenbeziehungen entstehen können, statt nur eh schon da Umsatz. Das sind klare Frameworks, Praxisbeispiele und auch das Analytics Setup wird hier deutlich beschrieben. Also schaut mal rein in den Connected Commerce Guide von Frontworld. Ihr findet den Link in unseren Shownotes oder sucht einfach nach connected-commerce.com und ladet euch diesen wirklich sehr hilfreichen Guide runter. Viel Spaß mit der Folge.
Ende der Werbung.
Lass uns ruhig in alle drei Felder reinschauen. Am Ende möchte ich gerne noch fragen, welche Bereiche jetzt vielleicht außerhalb vom engeren Marketing dich noch so beschäftigen oder irgendwie faszinieren im Business-Kontext. Erste Thema, datengetriebenes Verständnis. Das ist eigentlich ein Klassiker, etwas, was man im Marketing ja schon seit der Digitalisierung von Kundenbeziehungen irgendwie ganz weit nach vorne stellt. Welchen neuen Schub hat da KI jetzt reingebracht und wem nützt eigentlich dieser neue Schub? Also ich will auch hinaus auf, was kommt beim Advertiser an und was bleibt bei den großen Plattformen hängen?
Naja, also die ganze Hyperpersonalisierung und die Marktsegmentierung funktioniert mit KI halt super. Also das heißt, wenn du genau verstehst, was der Kunde wo wie möchte und das Ganze mit also super gute Analysemodelle darüber laufen lässt und dann daraufhin auch die Assets erstellen kannst und dann damit automatisiertes A/B-Testen machen kannst, kannst du dich schon sehr gut dran an sehr hohe Conversions sozusagen annähern.
Das sind ja auch Dinge, die notwendig sind. Also hohe Conversions brauchen wir ja, weil im Grunde der Kundenzugang ja versteigert wird.
Ja.
Ich meine, das ist jetzt Panel of One, das ist jetzt, ich kennzeichne das als ein Gefühl, nicht als eine gesicherte Erkenntnis. Ich finde, das kommt in der Konsumentenwelt noch nicht so richtig an. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, wo ich zum letzten Mal das Gefühl hatte, dass ich wirklich eine nutzbringende Hyperpersonalisierung als Kunde erfahren habe. Kannst du das Gefühl nachvollziehen?
Ja, nicht in Europa. Also in Europa mangelt es uns an Daten, um diese krasse Hyperpersonalisierung zu tun. Aber Asien zum Beispiel ist es ganz extrem. Also da sehen die Leute wirklich bis ins kleinste Detail genau den Avatar oder die Person, die für die dann die höchste Conversion bringt. Als Schauspieler zum Beispiel in Ads, ja.
Ja, weil ich meine, technisch ist es ja, können wir auch drüber sprechen, das ist ja, sind das Modelle, die man schon kennt, die jetzt auch von der, ich weiß noch nicht, inwiefern das von der Kostenseite schon alles möglich war. Letztes Mal, als ich darüber nachgedacht habe oder es durchgerechnet habe, ich festgestellt, dass ich mich daran gewöhnen muss, dass diese Kosten der Hyperpersonalisierung auf KI-Ebene mit anderen Kosten versehen sind, als das, was wir früher in der traditionellen Softwarewelt gesehen haben.
Klar, da hängst du ein bisschen von den Produkten ab, ne, die du bewirbst und ob es sich lohnt am Ende on scale diese Hyperpersonalisierung zu machen. Selbst Videos zu rendern auf dem Level kostet noch irgendwie 40 Cent oder so. Also
ja, das würde man nicht auf eine Fallzahl 1 rechnen, ne? Also nicht zumindest nicht, wenn das Target ein normales B2C-Ziel ist. Ja. Okay. Wo sind da sonst noch Anwendungsgebiete, wo Hyperpersonalisierung schon greift? Mir fällt jetzt zum Beispiel B2B ein, also gerade aus dem Punkt, die Kundenwerte dahinter halt deutlich höher sind. Aber hättest du noch Beispiele, wo das schon greift?
Ja, also Was zum Beispiel viel stattfindet, ist in Newslettern. Das heißt, es wird sehr dediziert in den Newslettern automatisch drauf eingegangen, wer der Empfänger ist. Also das heißt, du kannst ganze Kohorten segmentieren und ein Segment kann die alleinstehenden Männer sein, die schnelle Autos fahren. Das andere Segment ist der Familienvater, der einen Kombi fährt. Und das dritte ist irgendwie die Young Professional. Und alle drei bekommen für gewisse Produkte lass es ein Auto sein, andere Vorschläge. Mhm. Also Hyperpersonalisierung heißt ja nicht nur im Video oder im Audio oder wie auch immer, sondern eben auch in schriftlich.
Im Dialog, ja. Okay, verstehe ich. Daten, klar, und Daten, nicht nur Datenverfügbarkeit, sondern auch die Einwilligung, mit Daten arbeiten zu können, als eine mögliche Hürde. Wie sieht das mit anderen Zugangshürden aus, wie zum Beispiel die prozessuale technische Kompetenz jetzt auf der Advertiser-Seite? Kannst du da auch Unterschiede erkennen zwischen Asien und Old Economy Europe?
Klar, Europa ist schon noch sehr sehr in den Kinderschuhen, KI-seitig oder auch technisch, ne? Und digital auch, klar. Aber das sind halt die digitalen Kompetenzen, die bei uns lange wurden nicht so gefördert wie in anderen Ländern. Was immer, also es ist halt immer ein zweischneidiges Schwert, ja. Also in China hat man schon seit langem angefangen, die Kinder in diese ganze digitale Welt zu bringen, viel schneller auch als wir. Ob das jetzt gut ist, sei mal dahingestellt. Also ich glaube nicht, dass man das kindliche Gehirn unbedingt so viel digitalen Medien aussetzen sollte. Mhm. Aber die Kompetenz auf der digitalen Seite steigt natürlich. Mhm. Das heißt, wenn die ganzen Kids, die vor 10, 15 Jahren schon mit Laptops angefangen haben, wenn die jetzt in der Arbeitswelt sind, in der Advertising-Welt, dann werden die sicherlich kompetenter sein als der Durchschnittsdeutsche.
Ja. Und du arbeitest ja in unterschiedlichen Bereichen und hast ja auch sicherlich viele Diskussionen mit Entscheiderinnen, die, sagen wir mal, nicht nur sich Fragen stellen, sondern sich auch Datenschutz, ethische Fragen stellen beim Einsatz von Marketing und KI. Ich kann mich an zig Diskussionen erinnern, noch vor ein, zwei Jahren, ob es praktisch jetzt ethisch okay ist, Schauspieler in Werbespots durch KI zu ersetzen, was ich vollkommen trivial finde.
Ja, ich glaube, Ethik, ich will sagen, Ethik ist nicht relevant, was schade wäre, aber diese ethische Diskussion ist so ein bisschen abgeflacht, weil die Business-Relevanz nicht so ganz da ist. Ja? Also das heißt, dass im Gegenteil, und das ist eigentlich das Schockierende, dass je weniger die Modelle ethisch mit uns aligned sind, desto performanter sind sie am Ende. Ja? Also und das Gleiche gilt ja auch für Marketing, für alle Assets und so weiter. Und das ist leider der Stand der Dinge. Also das heißt, diese ganze Ethikdiskussion ist so ein bisschen obsolet geworden. Also klar, kann man darüber diskutieren. Aber die Frage ist auch, wer es bezahlt. Ja, also das heißt, wenn du so ein Modell hast und das in einem Unternehmen implementierst und du überlegst dir, dass du das irgendwie ethisch noch feintunen möchtest und auf die Firmenwerte, Company Values irgendwie trainieren möchtest und so weiter, wer das soll das bezahlen? Also die Firmen haben rapide steigende IT-Kosten und fragen jeden Monat so, wann amortisiert sich der Scheiß? Und das passiert halt nicht. Und wenn du dann noch zusätzlich gerne Ethik, Ethics und Values da reinbringen möchtest, dann erschwert das die Lage noch mehr.
Ja, sehr guter Punkt. Insbesondere, wenn das nicht sofort zu besseren Conversions oder höheren Kundenwerten führt. Auf der anderen Seite, die Wertschöpfung findet ja schon statt, also zum Beispiel so KI-Optimierung finden ja auf jeden Fall schon auf den großen Advertising-Plattformen statt, ne? Also vom Targeting, von der Kreation, weißt du, früher hat man noch Search-Ad-Copies händisch geschrieben, das ist noch keine 10 Jahre her, dass das stattgefunden hat. Heute sagen wir hier, komm, gib uns alles, sag uns deine Ziele, wir optimieren das für dich. Ich weiß nicht, wie lange das Mark Zuckerberg-Zitat her ist, dass er gesagt hat, Meta wird im Grunde Agenturen überflüssig machen. Das ist auch schon ein Jahr her, ne? Ist ja nicht wirklich passiert. Ist das nicht auch eine Gefahr, dass praktisch die eigentliche Wertschöpfung durch Datenverfügbarkeit, Datennutzungsmöglichkeit und auch Computing-Kompetenz und Zugriff auf Ressourcen, dass das von den großen Plattformen geleveraged wird und nicht mehr von den Advertisern?
Klar. Es wird alles nur noch von den großen Plattformen geleveraged. Also ich glaube, am Ende wird sich alles auf...
Dann wissen wir auch, wer es zahlt.
Es wird sich alles nur noch auf Google konzentrieren, bin ich mir sehr sicher, klar. Also das Internet schrumpft immer mehr. Also wir werden keine wirklichen Websites mehr sehen, die es in der aktuellen Form gibt. Es wird immer mehr optimiert werden für Maschinen. Schon jetzt ist Großteil des Traffics von Bots und nicht mehr Menschen. Mhm. Also so über 60% inzwischen. Als ich noch vom Jahr mir die Zahlen anguckte, war es bei irgendwie 30.
Von Bots, also nicht nur von Crawlern, also Suchbots, sondern Agenten.
Alles. Also Bots, Crawlern, Content-Generierung, keine Ahnung, alles Mögliche. Aber es ist total synthetisch. Also das heißt, der Großteil an Traffic wird von Nicht-Menschen generiert, wenn du so möchtest, ja. Wird nicht von Menschen generiert. Und das heißt, Webseiten werden in der Form nicht mehr stattfinden und Agenturen werden auch ein schwieriges Leben haben, weil das...
Ja, das ist sicher.
Es wird halt nur noch auf Google stattfinden. Google und so weiter, die haben so ein bisschen das Problem, dass sie das Internet am Laufen halten müssen, wenn man so möchte, weil die sonst, wenn sie keinen Traffic mehr haben oder kein Content mehr haben im Netz, dann werden die auch irgendwann wenig Daseinsberechtigung haben. Ja? Die brauchen das. Die brauchen ja auch ihre Kunden. Mhm. Die haben ja so ein bisschen das Innovators-Dilemma, dass je mehr sie AI entwickeln, desto obsoleter machen sie das Internet und ihre Kunden. Hm. Das heißt, sie müssen irgendwie eine Balance finden da in der Mitte. Aber ich denke, es wird schwer werden. Ja. Also wir brauchen ein neues Businessmodell auf jeden Fall.
Lass uns da gleich noch über die neue Businessmodelle sprechen. Also jetzt haben wir im Grunde schon Daten und Content-Erstellung schon, also Content-Erstellung sind wir schon gestreift. Lass uns gleich mal in das Geo-Thema einsteigen. ja. Das eine ist ja, dass SEO, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, aber dass SEO ja nicht mehr wird. Also organische Ergebnisse spielt Google immer weniger auf, das ist schon seit Jahren. Das ist zwar unbeliebt, weil da hängt auch ein ganzer Kosmos dran und Advertiser haben sich gerne daran gewöhnt, mehr oder weniger organischen Traffic zu fast keinen Kosten irgendwie reingespült zu kriegen. Aber das passt ja nicht mehr zum Geschäftsmodell von Google, eigentlich von keiner Plattform. Ja. Jetzt war immer so die Hoffnung, dass Geo das neue Glück wird. Und nochmal organische Reichweite für die Advertiser-Welt irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Wie siehst du das? Was ist denn so deine Prediction, wie das Spiel weitergeht?
Also, wenn du dir anguckst, dass allein im letzten Jahr über 200 Milliarden an Investitionen in AI-Software sozusagen geflossen sind, also in OpenAI und so weiter. Und da rechne ich nicht die Chips mit ein, sondern reine Investitionen in Software. Dann kann man sich ja relativ schnell überlegen, dass das refinanziert werden muss. So, das heißt, organic, no way. Ja. Also keiner wird freiwillig auch nur einen Cent liegen lassen, weil die AI und das Training bezahlen müssen. Ja. Und ich denke, also die ersten Zahlen beziehungsweise das erste Feedback von der ChatGPT-Version mit den Ads aus den USA sagt, dass es sehr erfolgreich ist. Mhm. Also das heißt, die Conversion ist sehr gut, ja, weil wenn du als Marktplatz oder wenn du versuchst, ganz, ganz stumpf, ja, wenn du verkaufst Couches und jemand sucht wirklich nach einer Couch, die du anbietest, sehr nahe kommt, sehr ähnlich ist, dann wird die Conversion sehr gut sein, ne, weil der Search Prompt ist ja sehr dezidiert. So. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass am Ende werden die alle Ads verkaufen, ja, wenigstens Gutes. Natürlich. Außer.
Müssen sie auch.
Außer, genau. Aber in den Modellen, und das ist eben das Problem, es wird auch wiederum eine Gratwanderung sein, weil die ja nicht ihre Glaubwürdigkeit verkaufen dürfen.
Ja.
Ja, das heißt, sobald die Menschen, es ist ja alles ein Trust-Game, sobald die Menschen das Vertrauen verlieren in ChatGPT, weil ChatGPT auf einmal nur noch Werbung schaltet und du das Gefühl hast, dass das Ergebnis, was du siehst, nicht mehr neutral ist. Also das heißt, du siehst nicht oben irgendwie so ein Banner mit einer Couch, sondern das Modell sagt, hey, du solltest unbedingt die Couch von Ing kaufen und du eben nicht weißt, nicht mehr dem vertrauen kannst, dass es ein neutrales Ergebnis ist, was es ohnehin nicht ist, ja, aber zu welchem Punkt ist halt die Frage, dann glaube ich, ist das absoluter Killer für die Unternehmen. Deswegen, ich weiß nicht, ob sie das machen werden, aber die werden mit Sicherheit das alles monetarisieren, was sie können.
Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, es gibt eine Notwendigkeit, kann man gleich nochmal drüber sprechen, aber es gibt ja auch erwiesenermaßen eine Akzeptanz. Das war ja auch schon in der Paid Ads versus Organic Ergebnisse in der Suche schon so, dass die Akzeptanz, die Klickraten, die Conversions auf Paid, ja, obwohl das ja keiner wirklich wahrhaben wollte, aber die Akzeptanz war ja überhaupt nicht schlecht. Und teilweise war ja auch die Qualität, es gab ja auch Verticals, da war die Qualität der Paid Ads viel, viel besser als der organischen, weil die organischen, die wurden halt getrickt, gespammt, manipuliert, während die Paid Ads im Grunde in einer ökonomischen Logik, nämlich einem Versteigerungsprinzip, mal Klickrate, mal Qualitätsfaktor, gerankt wurden. Ich wüsste nicht, warum man das im LLM-Spiel nicht weiter, also genauso umsetzen könnte.
Klar. Ich glaube auch, dass es das Gleiche in Grün sein wird. Und ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist DM. Und ich habe habe wirtschaftlich nada mit DM zu tun. Aber ich habe es mir mal angeguckt, weil ich es interessant fand, dass wenn du, oder als ich versucht habe, Shampoos in den Modellen zu suchen, wurden mir immer DM-Shampoos vorgeschlagen. Und zwar wirklich die Hausmarke, ja, die 89 Cent DM-Shampoos mit Kokosnussöl und so. Mhm. Und das Faszinierende daran ist, dass DM seit 10 Jahren eine hervorragende SEO-Strategie hat. Ja, und eine Content-Strategie. Mhm. Das heißt, die haben das fleißig umgesetzt, was ihnen immer geraten wurde, und haben auch keine Kosten gescheut und so weiter und haben bei YouTube lauter Content, also die haben wirklich so Deep Content, sehr qualifizierten Content, und das haben die eben die letzten Jahre gemacht. Und deswegen haben die jetzt mit ihren 89 Cent Shampoos bei den Modellen Erfolge.
Mhm. Was denkst du, wie lange werden sich diese, das sind ja organische, das wird man sich vermutlich nicht dran gewöhnen müssen, ne?
Nee, genau. Also ich glaube, das ist übergangsweise so, bis sie eben eine Art finden, das zu monetarisieren, ohne dass die User das Vertrauen verlieren.
Ja, gut. Aber vermutlich wird man irgendwie alles, was sogenannte, was früher hätte man gesagt, Money Keywords sind, alles, was transaktionale, wirtschaftlich bedeutsame Suchen sind, dass man dafür einen Strang aufmacht, der halt bezahlt ist und auch so gekennzeichnet wird, und alles, was eher informativ, Research etc. ist, dass das wie bei der guten Hausaufgabenrecherche, dass das nicht von Paid Ads irgendwie vermischt mit denen vermischt wird. Das war ja so in der ja gar nicht so schlecht gemachten Super Bowl-Kampagne von, was war es, Claude, ne? Das war ja jetzt natürlich sehr, sehr plakativ und ja eigentlich für den B2C-Markt gemacht. Und ich fand die Diskussion, insbesondere als dann irgendwie, als man dazu Stellung genommen hatte, die müssten ja bescheuert sein, wenn sie die User Experience für die Paid Ads so runterfahren, wie in dieser sehr unterhaltsamen Kampagne irgendwie dargestellt. Umgekehrt habe ich mir gesagt, wenn man das mal nicht aus einer Consumer-Brille sieht, bei mir hat die Kampagne das Gegenteil bewirkt. Aber na klar, alles, was Money Keywords sind, alles, was Kundenbeziehungen sind, die man monetarisieren kann, das entweder wir kriegen die alte SEO-Welt wieder, nur auf LLMs, was eine Katastrophe wird, oder wir lassen diese Inhalte durch den Markt regeln und die Anzeigen kommen vom höchsten Bieter, oder?
Absolut, ja, 100%. Und wie gesagt, ja, also Sam Altman, ich würde sagen, schuldet sehr viel Geld an viele Leute. Und an seiner Stelle wäre ich auch leicht nervös und würde anfangen zu monetarisieren. Ja. Das ist doch gar keine andere Wahl. Und darüber hinaus, also natürlich sind wir es als C sozusagen, als Consumer immer nicht gewöhnt, dass wir für Produkte oder gerade digitale Produkte zahlen müssen. Aber wenn man sich mal den Aufwand hinter so einer KI vorstellt, ja, diese Milliarden an Kosten, die das Training gekostet hat, an natürlichen Ressourcen, an Energie, an Wasser, an Chips, an Daten, auch ne, an Talent und so weiter. Und wir jetzt eine kleine Maschine haben, die jede Frage beantworten kann, die wir haben, die jeden Dialog mit dir führen kann. Also, dass das nicht umsonst sein kann, das sollte allen klar werden, ja? Also, there's no free lunch in life.
Ja, aber das ist, ich glaube, was misleading ist für die Anwenderseite, ist, dass wir alle erzogen wurden, oder wir sind ja in der Softwarewelt groß geworden. Und wir haben als Anwender gelernt, dass die Incremental Cost nahezu null sind in der Software. Und das ist halt in den KI-Modellen nicht so.
Ja.
Und da gibt's auch keine Skaleneffekte, weil der Anteil an Energie so hoch ist. Und Energie skaliert halt nicht wirklich.
Also es gibt schon Skaleneffekte, ne? Früher hat so ein Video zu rendern, hat ein paar Euro gekostet, jetzt kostet ein paar Cent.
Ja, klar.
Also es gibt schon Skaleneffekte, ja. Aber es kostet trotzdem. Und es kostet verdammt viel, also für Software.
Ja, aber am Ende wird ja die Kapazität, die jetzt gerade praktisch so committed wird, in Börsensprache, wird immer in Gigawatt gerechnet. So. Und das zeigt ja schon sehr, sehr deutlich, dass es da praktisch keine Degressionseffekte geben. Also klar, also du hast total recht, alles, was man schlauer rechnen kann, wird schlauer gerechnet und Redundanzen werden vermieden. Das ist schon ganz klar. Aber wir werden uns von diesen Zero Incremental Cost of Computing irgendwie verabschieden müssen. Und was vielleicht auch viele nicht wissen, ist, dass die Kosten des Betriebs nicht durch die Kosten, die durch die Einnahmen der Durchschnittssubscriptions gedeckt werden. Gerade nicht im B2C-Bereich. Im B2C ist das jetzt, ne, die Landgrabbing-Phase.
Korrekt.
Und ich glaube, was ist üblich jetzt? Irgendwie $20 für die Average Subscription. Und je mehr Usage, desto defizitärer wird eigentlich jede einzelne Kundenbeziehung.
Korrekt. Deswegen, also da, ein paar Dinge dazu. Erstens, du siehst ja, dass wenn du mit ChatGPT schreibst, die immer noch 2-3 Mal nachfragen, was du genau möchtest, ob es auch wirklich das ist.
Stimmt.
So, und das machen die natürlich, um eben Power runterzufahren. Ja, also die machen das, damit du nicht irgendwie wie wild was drauf los generierst, sondern damit du möglichst wenige Iterationen hast, aber möglichst lange Time spent in App. Ja, also das heißt, das ist deren KPI, aber auf der anderen Seite wollen sie natürlich nicht so viel Geld verlieren. So,
ja.
Das ist Nummer eins. Nummer zwei, die einzige Art und Weise, wie die Modelle effizienter werden können, ist eine neue Architektur. So. Und momentan Jan LeCun, der ehemalige Head of AI von Meta, der hat ja gerade eine neue Firma gegründet, Ami Labs in Paris, der wird Word Models bauen. So, das ist momentan noch nicht in der Produktphase, das ist in der absolut wissenschaftlichen Phase. Er hat dazu mehrere Paper veröffentlicht, aber er hat so eine Art Grundarchitektur dafür gebaut, die heißt JEPA. Und die trainiert auf anderen Daten. Also das heißt, die trainiert auf Videodaten, VMAs, die trainiert auf Bilddaten, auf Sensorik und dergleichen. Und hat, wie gesagt, eine andere Architektur. Das heißt, diese Modelle sollen eher antizipieren, was gebraucht wird. Also das heißt, es ist nicht dieses semantische Meer an Worten, die irgendwie in der Wahrscheinlichkeit zusammengewürfelt werden, sondern es soll eher ein Verständnis der Welt aufbauen. Deswegen auch Word Models. Und das heißt, diese Models sollen ein physikalisches Verständnis haben, verstehen, dass das Glas runterfällt, wenn es nicht mehr auf dem Tisch steht. Die sollen ein räumliches, ein zeitliches Verständnis haben und so weiter. Er möchte quasi simulieren, was mit einem Kind passiert, wenn es lernt, was mit einem jungen Menschen passiert, wenn er lernt. Er führt als Beispiel mal an, dass 17-Jährige 20 Stunden brauchen, um Auto zu fahren. Und wir nach 10 Jahren des autonomen Fahren bauen sozusagen immer noch keine, also der Modell immer noch kein funktionierendes autonomes Auto haben, das zugelassen ist. Also in Klammern, autonomes Fahren ist 1000-mal sicherer als
menschliches Fahren,
so rein statistisch, aber es ist trotzdem noch nicht zugelassen. Das heißt aber am Ende, dieses selbstregulierende, selbstlernende und auch sich selbst korrigierende. Ja, ein Modell weiß ja auch nicht, wenn es falsch liegt. Mit völliger Selbstsicherheit erklärt es dir, dass es richtig ist. So, und all diese Dinge, die sollen halt rausgenommen werden aus den LLMs, und in Word Models soll es richtig gemacht werden. Aber, und jetzt kommt mein Punkt, das Interessante ist, dass Word Models nur ungefähr 300 Millionen Parameter haben, während die neuen Modelle von Google zum Beispiel 28 Milliarden Parameter haben. Und je größer die Parameter, desto intensiver das Training, desto mehr Energie. So, man geht davon aus, dass die neuen Google-Modelle 1 Gigabyte an Training brauchen werden, so nächstes Jahr. Und das heißt, die World Models werden einen Bruchteil davon brauchen. Und das heißt, weil du sagtest, es skaliert nicht, das stimmt, es skaliert am Ende, Energie skaliert nicht. Das heißt, die einzige Antwort können effizientere Architekturen sein, die in den neuen Modellen verbaut werden. So, lange Rede, kurzer Sinn, sorry.
Nee, überhaupt nicht. Super spannend. Lass uns nochmal kurz auf den Geo-Punkt zurückkommen. Du hast gesagt, dass du glaubst, dass Geo overhyped ist. Warum?
Ja, eben aus dem Grund, weil ich glaube nicht, dass es... Also ich will sagen, es ist fast anmaßend zu glauben, dass du diese Modelle mit irgendwas beeinträchtigen kannst sozusagen, dass du mit die Modelle gamen kannst, so wie früher Leute mit irgendwie weißer Schriftart irgendwelche Sachen auf den HTML-Seiten versteckt haben, um Keywords zu streuen. Das heißt, das funktioniert so nicht. Was hinter diesen Modellen steckt, ist halt eine sehr hohe technische Intelligenz. Das heißt, die verstehen sehr gut, wer Thought Leader ist sozusagen, ja, wer Gatekeeper ist, wer die entscheidenden Rollen spielt, wer der Player ist, wer Umsatz macht, wer wichtig ist, ja. Und das verstehen die sehr gut aufgrund von 1000 verschiedenen Dingen, ja. Also das ist so ähnlich wie diese klassischen Social Media Algorithmen, haben so viele Komponenten, ja. Das sind hunderttausende Parameter, die da eingebaut werden. Und das Gleiche findet eben in den Modellen statt. Ja, das heißt, du kannst nicht irgendwo in weißer Schrift irgendwie Tempo verstecken, um gefunden zu werden.
Werbung.
Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich.
Ende der Werbung.
Es ist verhältnismäßig naiv zu denken, dass man mit den Methoden, die vor 10 bis 20 Jahren irgendwie funktioniert haben, jetzt zu dieser Schlacht ziehen kann.
Korrekt. Das ist, würde es so als mit so als versuchen, einen Stein gegen eine Atombombe zu werfen.
Ja. Plus, das, was wir vorhin schon sagten, dass organischer Traffic, Traffic sowieso nicht, aber organische Erwähnung dann weniger werden. Okay, aber dann, dann haben wir das schon mal debunked, was natürlich krass ist für die ganze Industrie. Ne? Ja. Wir haben jetzt irgendwie 20 Jahre lang ein Ökosystem gehabt, was ja sehr lange gewachsen ist, glaube ich, was jetzt vermutlich nicht mehr ganz so wächst, was sich mit organischem Traffic und der Optimierung der Traffic-Ströme irgendwie beschäftigt hat. Das wird ja mehr oder weniger obsolet. Oder siehst du da eine Chance? Du hast vorhin schon gesagt, dass du für Agenturen, das war in einem anderen Kontext, aber dass du für Agenturen da keine gute Zukunft siehst. Wie siehst du denn den ganzen Dienstleisterkosmos um dieses Thema herum?
Naja, ich denke, es wird einfach einen Shift geben, weil Geschäft wird immer gemacht werden. Mhm. Also ich meine, Dinge werden immer eingekauft werden. Wenn du dir anguckst, dass die Generationen vor uns sozusagen, ja, die waren ja noch weniger digital. Das heißt, wenn man sich das unter dem Gesichtspunkt anguckt, dann wird es steigen, ja. Das heißt, Commerce online und so weiter wird tendenziell eher mehr werden, wenn man sich nur die alte Struktur anguckt. So, das heißt, irgendwie werden diese Transaktionen ja stattfinden.
Klar.
Und die Frage ist jetzt, wie? So, ich glaube nicht, dass es wieder eine Flucht ins Analoge geben wird, auf keinen Fall, weil die ganzen Kids sind damit aufgewachsen, ausgeschlossen daher. Das heißt, vielleicht wird es auf WhatsApp stattfinden, vielleicht wird es auf den Social Media, vielleicht werden wir noch viel mehr in Social Media sehen als jetzt schon, also gerade mit noch mehr KI-Personalisierung. Das heißt, die Agenturen werden so ein bisschen an ihrem Geschäftsmodell feilen müssen, in welche Richtung die gehen. Mhm. Aber irgendwo wird es stattfinden. Mhm. Ja.
Ich hätte ja so die Sorge, dass das weiterhin stattfindet, aber dass es sehr stark konzentriert ist auf die Plattform. Also wenn du mal denkst, so wenn wir jetzt mal bis die historische Herleitung machen, als die Suche groß geworden ist, so organisch, sagen wir mal hier ab 2000, Paid ab 2005, sind zwei Ökosysteme, also die organischen Optimierer und die Paid-Ads-Optimierer groß geworden. Die haben das am Ende noch sehr stark manuell gemacht. Dann gab es Management-Systeme, Plattform etc. Also gab es Technologie und Service-Layer-Agenturen. Und dann wurde das Self-Serve oder praktisch die Komplexität im Grunde der Steuerung runtergebracht so und die Optimierung eigentlich auf die Seite der Plattform, also das G-Max, Performance-Max Prinzip auf alle anderen Sachen. Das ist ja praktisch, glaube ich, so eine schon fast eine Naturgewalt. Und das wird sich ja gerade jetzt nach der algorithmischen Zeit, in der KI-Zeit, wird sich das sondern eher verstärken, dass praktisch die gesamten Optimierungen weitergehen. Ich finde es ja fast noch spektakulärer. Ich mache mir, also über Agenturen, egal ob Media-Agenturen, Content, also wenn es flache Content-Creation ist, das ist ja schon lange unter Druck. Ich habe jetzt schon fast Mitleid mit den großen Softwareanbietern. Also jetzt, wenn du so guckst, wie Salesforce sich entwickelt hat, wie Adobe sich entwickelt hat, ganz viele sind ja schon rein konsolidiert worden. Und da ist sicherlich jetzt auch viel Marktunsicherheit dran. Aber auf der anderen Seite ist diese Revolution, die jetzt stattfindet, frisst ja auch die Kinder, die praktisch vor 20, 30 Jahren wiederum die Vorgängersysteme gefressen haben.
So ist das aber. In einer Evolution, ne? Darwin sozusagen, Survival of the Fittest. Aber das ist nicht das Einzige. Ich glaube nach wie vor, dass, also ich sehe was, ich weiß, was du meinst mit der Plattformierisierung, wenn du so möchtest, ja, dass es sich auf wenige Plattformen dann konzentriert. Nur am Ende auch diese Plattformen sind von einer Vielfalt irgendwann abhängig, ja. Also das kann es ist nicht im Interesse des Marktes, alles auf einer Plattform stattfinden zu lassen.
Mhm.
So, und das heißt, ich glaube, es wird immer in irgendeiner Form Vielfalt geben.
Ich würde mir das wünschen.
Weil sonst ist doch keiner im Netz. Ja, würdest du, wenn es nur eine Plattform gäbe, wenn es nur, weißt du, wenn sich das noch viel weiter konsolidiert, würdest du online sein?
Das ist eine Frage der Wahl, die ich dann habe. Aber wir haben ja jetzt schon zig Situationen, wo eine Plattform wieder deutlich mehr als 50% des Marktanteils hat. Also Google mindestens in Mitteleuropa hat zwei Dekaden lang Marktanteile von größer 80% gehabt.
Ja, ich glaube, dazu gibt es auch ein paar Verfahren, ne, in Brüssel. Ja. Je nachdem, wie die entschieden werden, ist die Frage, ob das so bleibt. Aber ich gehe nicht davon aus.
Wann war nochmal das letzte Mal, dass praktisch die Regulierung rechtzeitig kam, so dass wirklich Konsumentensituationen nachhaltig verändert wurden?
Wie du schon sagst, ich glaube, das Verfahren läuft seit 10 Jahren ungefähr. Tatsächlich, glaube ich.
Ja.
Aber weißt du, irgendwann werden die es fixen, ja? Also okay. Ich meine, doof sind die auch nicht, ne? Also irgendwann, ich denke, dass sie es fixen werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass sich das Verhalten der neuen Generationen, die ja auch irgendwann Marktpower haben und Kaufpower und so weiter, dass sich das verändern wird. Und das wird das Netz auch verändern. Mhm. Also ich glaube an die breitere Distribution sozusagen, weil die einfach woanders hingehen werden irgendwann. Die ganzen Kids Google wächst immens, ja. Also das darf man nicht unterschätzen. Und die Hypothese, dass Search in LLMs Google killen wird, kann man das nicht unterschreiben, weil wenn man sich anguckt, wie groß der Marktanteil der LLM-Searches ist im Vergleich zu Google, ist es also bei 5% oder so. Und das heißt, I don't know, ja. Ich glaube, dass wir abwarten müssen, was sich noch für andere Plattformen bilden werden. Mhm. Ich glaube auch, wenn du dir anguckst, wie das noch eigentlich alles Dinosaurier im Internet, ja. Also Meta mit Facebook, dann Google mit der Search, dann auch X und so weiter. Es ist eigentlich Zeit, dass das Ganze disrupted wird. Durch neue Plattformen, durch neue KI-gebaute Dinger von jüngeren Leuten und so weiter. Also wir sind sehr, es ist sehr diese eine Generation, die in den USA Tech gebaut hat, also Zuckerberg und Co. Und ich habe das Gefühl, es ist Zeit für was Neues.
Ich wäre total dafür. Also verstehe mich nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich mir diese oligopolistischen Strukturen irgendwie herwünsche. Ich hätte mir schon viel früher viel mehr Wettbewerb gewünscht. Und vielleicht bringt jetzt die KI-Welt eine größere Vielfalt. Ich finde so die CapEx-intensiven Investitionen, die sprechen gerade nicht dafür, dass sich das, ich spreche eher dafür, dass es sich weiterhin um eine Konzentration handeln wird. Aber
wirklich, weil überleg mal, die LLMs, wenn wir jetzt erstmal nur von LLMs ausgehen und nicht World Models, werden zu Commodity. Ja, das heißt, es gibt jede Menge Open Source, vor allem aus China, mit hervorragender Qualität. Ist gerade vor ein paar Tagen wieder ein neues Videomodell rausgekommen, was noch besser ist als die ganzen alten. So, das heißt, die Tech an sich ist Commodity. So, dann der zweite Schritt, was ja immer der große Barrier of Entry war, waren die Gehälter der Engineers, ja, oder beziehungsweise das Talent zu finden.
Ja,
so. Das war der größte Barrier of Entry. So, das gibt es eigentlich auch nicht mehr, ja. Wenn wir bald alle mit Claude Code so unser Software-Stack für zu Hause selber zusammentackern können.
Ja.
Momentan ist es noch nicht so, aber in ein, zwei Jahren mit Sicherheit, ja. So, das heißt, die Barriers of Entry gibt es nicht mehr. Und das heißt, es braucht einfach nur das nächste Wunderkind, der dann etwas baut, was viele nutzen wollen. Und nochmal, die Generation dieser Gründer letztlich in den USA, die das weitertreiben, die sind einfach, es ist langsam outdated. Ja, die Produkte sind einfach outdated. So wie Facebook auch am Absterben. Ich meine, unsere Großeltern sind auf Facebook. So wird sich das, glaube ich, auch bei den anderen Modellen irgendwie wiederfinden. Also ich glaube auch, die neueste Generation, die werden sich alles selber coden.
Ja, ich finde, das ist eine sehr hoffnungsvolle Perspektive, das finde ich gut.
Ich bin bekannt für meinen Optimismus.
da stimme ich dazu, dass eine Absenkung der Zugangsbarrieren wird um praktisch Interfaces zu bauen, Geschäftsmodelle zu bauen. Auf dem Layer stimme ich dir total zu. Das macht Hoffnung.
Vor allem, wenn du überlegst, dass Commerce oder Firmen, ja, sind ja eigentlich wahnsinnig ineffizient. Also wenn du überlegst, wie Firmen Geschäft machen, wenn du überlegst, wie meinetwegen Firma A verkauft Papier an Firma B, damit B noch druckt, ja, total hypothetisch. So, dieser Prozess ist ja hochgradig ineffizient. Wenn du überlegst, dass Firma B macht vielleicht muss ein RFP, also ein Request for Proposal, eine Ausschreibung machen, um meinetwegen große Quantitäten an Papier einzukaufen, um sich dann 3 Angebote einzuholen, um dann das günstigste zu bestellen. Ja? Und allein dieser Prozess ringsherum, um einfach Papier zu kaufen, ist so unfassbar ineffizient und teuer, dass, stell dir vor, Firma A hätte einfach nur Agenten, die automatisch den Markt absuchen nach dem günstigsten, würden sagen, klick, geordert, das war's. Ja. Und dafür brauchst du noch nicht mal eine Shell Company. Ja, dafür brauchst du noch nicht mal eine juristische Struktur um dieses Unternehmen herum. Also das heißt, ich glaube, dass die ganzen AI-Strukturen die Firmen wahnsinnig effizient machen werden. Und aber auch, dass wir viel mehr kleinere Firmen sehen werden, die am Markt einfach mit ihren Agenten agieren. Weil du brauchst auch gar nicht, du brauchst dann diese großen Corporate-Strukturen überhaupt nicht mehr. Und du brauchst auch gar nicht mehr diese, also diese, die Prozesse an sich sind ja hochgradig ineffizient und es wird auch sehr schwer sein, die zu transformieren mit AI. Ja, weil die alle basieren auf menschlichen Prozessen und der menschlichen Art zu arbeiten, die auch hochgradig ineffizient ist, wenn du es nur aus Effizienz Gesichtspunkten betrachtest. Ja. Also, das heißt, ich glaube, wir werden ganz andere Märkte sehen, ja, die mit AI powered sind. Wir werden andere Strukturen, wir werden andere Produkte sehen, neue Generationen. Also, ich denke, es wird sich super viel verändern.
Ja, stimmt. Du hast recht. Wenn man Geschäftsmodelle, die damals entstanden sind, weiterdenkt, wie man sie heute aufsetzen würde. Also ich finde das Papierbeispiel ganz, 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 ganz gut. Es gibt ja ein paar Aggregatoren, die haben im Grunde, ne, Nachfrage, du brauchst irgendwie Geschäftspapier, dann gibt's Anbieter, Druckereien, die Kapazität frei haben und die haben das dann über eine Plattform zusammengeführt und der Aggregator hat sich einen Cut draus gezogen und hat die Kundenbeziehung selbst gehalten. All das, was du vorhin beschrieben hast, also auf der Agentic-Basis, braucht eigentlich kein Aggregator mehr, sondern das kann man dann Point-to-Point machen.
Du machst das Idealo für die Agents dann.
Ja, wirklich.
Geschäftsidee.
Idealo brauchen wir ja dann eigentlich nicht. Das brauchen wir dann wirklich nicht mehr, aber genau.
Du musst einfach nur noch Matchmaking machen der Agents.
Ja. Und das
nicht mal dann, nicht mal das irgendwann mehr.
Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Ich lasse dich nicht gehen, ohne dir eine relativ schwierige Frage zu stellen. Ich hoffe, dass ich, weil ich, du, ich habe dich darauf nicht vorbereitet.
Wir haben gar nichts vorbereitet, ja.
Ja, aber gut. Wenn du jetzt etwas gründen müsstest, in welchem Geschäftsmodell, in welchem Bereich würdest du etwas gründen?
Ich würde absolut eine AI gründen, ja. Und ich würde etwas gründen, was eben genau diese Geschäftsmodelle viel effizienter macht.
Nimm mal ein Beispiel. Außer Papier. Du hast sowas wie Agentic Commerce?
Ja, Agentic Commerce. Wobei ich sagen muss, also für Agentic Commerce macht bei mir, für mich nur auf der B2B-Seite Sinn, weil auf der B2C-Seite wird, glaube ich, schnell vergessen, dass die Menschen an sich gerne einkaufen. Ja? Also das heißt, bei den meisten sieht man einen Dopamin-Release im Gehirn, wenn sie etwas einkaufen. Das heißt, macht sie glücklich. Das wird keiner ihnen wegnehmen.
Das liegt nicht an der Rationalität, an der, genau. Also,
das ist nicht auf Effizienz gesteuert.
Also B2B, warum B2B? Weil es komplex ist, weil es rationale Entscheidungen sind und keine dopamingesteuerten Entscheidungen.
Klar, da geht es nur um Effizienz und um, dass die Bottom- und Topline am Ende des Jahres stimmt. Der Rest ist egal. So, da muss es nicht hübsch sein und auch keinen Spaß machen. Aber im B2C-Bereich auf jeden Fall. Klar, ich meine, die gesamte Steuerung von AI muss neu gedacht werden. Also das heißt, die gesamte auch Unternehmenssteuerung muss entweder mit AI neu gedacht werden oder, und das würde ich allen Unternehmen raten, dass sie AI dazu nutzen, neue Geschäftsfelder zu beackern und dann neue Prozesse, die AI-first sind, aufzubauen. Weil dass Frau Müller auf einmal ChatGPT nutzt, um E-Mail zu schreiben, hilft halt keinem. Ne? Also die wird nicht, weil sie eine halbe Stunde mehr Zeit hat, dann sich melden und sagen so, hey, gib mir noch ein Projekt. Also, no way. Das Entscheidende ist tatsächlich, dass sie das neue Bereiche im Geschäft quasi mit AI aufgebaut werden. Und das würde ich auch machen. Ich würde auch nicht also wie gesagt, die Transformation wird ein schwieriges Unterfangen werden. Aber, und daran glaube ich eben auch, dass man diese ganzen Mittelständler nimmt und guckt, was man mit AI zusätzlich en plus da machen kann. Und nicht nur, wie man das existierende Geschäft revolutionieren kann. Weil das ist der gleiche Fehler, den man auch bei der Digitalisierung gemacht hat, dass man dachte, dass man einen CDO einstellt und der vertikalisiert und digitalisiert dann alles einmal durch. Das funktioniert nicht, aber ich glaube, wenn der Mittelständler sich einen kleinen wie so ein Nebenschiff sozusagen so ein Speedboot dazu baut und komplett von Null anfängt, AI first, und die ganzen Geschäftsprozesse alles neu aufsetzt, aber eben das die existierende IP oder das existierende Produkt damit dann vertreibt, ich glaube, das ist eine gute Idee.
Also nicht nur Effizienz, sondern wirklich zusätzliche Wertschöpfung.
komplett
betreiben und effizient, ja. Was mir manchmal schwerfällt bei diesen AI-getriebenen Geschäftsmodellen, wenn ich mich da versuche reinzudenken, ist, wie eigentlich die Vergütung, also wie eigentlich das Geldverdienen funktioniert. Jetzt haben wir auf der einen Seite so Managed Services, die arbeiten dann irgendwie einen Cut von irgendwas. Dann gibt es ganz früher nicht skalierende Time and Material Geschäftsmodelle, also man bezahlt.
Wer würde denn sowas machen?
Ja, genau, das wäre total verrückt, wenn wir sowas machen würden.
Mit Time and Material,
ja,
never.
Aber das wäre ja unternehmerisch das Bescheuertste, was man in dieser Zeit machen könnte, oder?
Klar, also wir sind aber auch mitten in einer Transformation. Ne? Die industrielle Revolution hat 150 Jahre gedauert. Mhm. So, selbst wenn diese hier 15 Jahre dauert, nur 10% davon, ist es schon sehr, sehr schnell und optimistisch. Also, das heißt, ich glaube, wir sind einfach noch weit davon entfernt und ich denke, da wir Menschen sind, werden wir uns an die neue Situation anpassen. Mhm. Ja? Ich glaube, es geht schneller, als wir vielleicht in der Lage sind zu verstehen. Mhm. Also, dass die Veränderungen in der Technologie sind ja meistens exponentiell. Also das heißt, wir haben Innovationsschritte sozusagen und dann exponentielles Wachstum. Und das Verständnis bei Menschen ist meistens, oder der Fortschritt bei den Menschen ist meistens linear. Mhm. Das heißt, man hat zwischen dieser exponentiellen Kurve und der linearen Kurve ein gewisses Delta an Problemen, würde ich sagen. Weil die Menschen halt nicht so schnell hinterherkommen. Und klar, also ich glaube, in der Zeit wird es neue Geschäftsmodelle geben, der neuen Generation, es wird noch Time and Material ohne Ende geben und ich glaube, dass sich das irgendwann zurechtruckeln wird, aber es wird über auch den Generationenwechsel stattfinden.
Ja, genau, vielleicht machen wir das nochmal weiter, Arbitrage-Modelle, Output-basierte Modelle, das wird ja bei den Kreativagenturen gerade diskutiert. Okay,
spätestens. Kann man alles machen, aber also ich glaube, auf der einen Seite sind halt alles nur Zwischenlösungen, aber auf der anderen Seite keiner weiß, wie die nächsten 10 Jahre aussehen. Das heißt, Glaskugel gibt es nicht. Mhm. Deswegen, ich würde alles machen, ich würde alles machen, was irgendwie mich befähigt, Geld zu verdienen.
Mhm. Apropos Geld verdienen, ich weiß es nicht, aber was bringt dir, das meine ich jetzt nicht monetär, was bringt dir dein Podcast, dir persönlich, dir als Unternehmerin, als Mensch, was ist der Effekt?
Der Effekt ist folgender. Und ich war gerade auf einer Messe in Essen, auf einer Energiemesse, die hieß die E-World. War witziger, als ich gedacht habe, tatsächlich. Aber
weiß nicht, was du gedacht hast.
Ich dachte, ich stellte mir eine sehr trockene Messe mit sehr vielen dunkelblauen Anzugträgern vor und habe dann wirklich bis 3 Uhr morgens gefeiert. Also es war sehr witzig auf dem Messegelände. Und das Interessante ist aber, das Witzige fand ich, dass ich, als ich ein Taxi brauchte, am Tag später zum Bahnhof, kam eine Hörerin auf mich zu und meinte so, hey, du bist doch Elisabeth Lorange, du machst doch den Tech & Tales Podcast. Und ich so, ja. Und dann meinte sie, hey, nimm mein Taxi, weil ich konnte kein Taxi finden und wäre sonst zu spät gekommen. Und dachte ich nur so, wow. Mhm. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass jemand das tatsächlich so irgendwie, also dass ich so ein Fangirl hatte. Mhm. Und das war mein Ziel, ja, dass ich mehr Frauen für Tech begeistern kann. Und ich habe 25% weibliche Hörer, was super wenig ist. Aber für Tech-Podcasts.
Aber für das Thema ist das super.
Aber für das Thema ist es dreimal so viel, wie sonst alle haben.
Ja.
Ja, weil tatsächlich hören Frauen viel weniger Podcasts als Männer.
Mhm.
Also normalerweise ist es so 40-60.
Mhm.
Und dann bei diesen Tech- und Wirtschaftspodcasts ist es noch viel weniger. Also meistens irgendwie 90-10, 95-5 oder so.
Mhm.
Das heißt, ich habe dreimal so viele Frauen, die sich mit Tech beschäftigen und befassen, was mich super freut. Und das war mein einziges Anliegen, dass ich die jungen Chicas, die immer mit ihren 20 Jahren nach meinen Kinos zu mir gekommen sind und gesagt, so, wie macht man das und wie kann man und wie kommt man und so, dass ich denen irgendwie so ein bisschen was mitgeben kann. Und es ist tatsächlich so, dass seniorige Frauen quasi die Juniorigen nachziehen.
Ja.
Das ist die einzige Art, wie du die quasi catchen kannst. Und es ist so viel Talent, ja, was da brach liegt und auch so viel Potenzial. Und ich würde die super gerne alle einfach dazu bewegen, sich in Positionen und Jobs zu begeben, die sehr zukunftsträchtig sind und nicht unbedingt, keine Ahnung, HR oder so.
Ja.
Ich habe nichts gegen HR.
Du bist, ich weiß, was du meinst,
ja.
Aber ich finde, du bist ein tolles Vorbild.
Ja.
Und da kann man auf vielen Ebenen ganz viel lernen bei dir.
Ja, keine Ahnung, aber es ist halt jeder, weißt du, jeder macht das, was er kann sozusagen und auch beackert die Themen, die jedem liegen.
Mhm.
Und zum Beispiel dieses DEI-Thema und der ganze, soweit, das ist nicht mein Thema. Ja, es gibt Frauen, die sich da sehr, sehr viel zu positionieren und more power to them, aber meins ist es nicht. Ich versuche lieber still halt was zu machen, was andere irgendwie inspirierend finden und dann ebenfalls da reingehen.
Finde ich gut. Tech and Tales, überall, wo es gute Podcasts gibt.
Ist so.
Wir packen die Links in die Shownotes.
Danke.
Sehr gut. Liebe Elisabeth, ganz herzlichen Dank,
dass du
die Zeit gefunden hast. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir hatten kein Skript, hat man gar nicht gemerkt. Das war eine sehr lebendige und für mich sehr informative, gute Diskussion.
Hat ganz mich herzlichen auch gefreut.
Dank. Vielen Dank. Machen wir bald mal wieder.
Machen wir.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.